Hier vorne wird schon nach Zugabe gerufen. Kommt noch. Aber jetzt bin erstmal ich dran. Wer von euch hat denn schon heute Morgen Ostereier gesammelt, gesucht und hoffentlich auch gefunden? Oder als Familie? Ja, danke. Super. Versteckt, ja. Noch nicht gefunden, ne? Nein. Aber es kommt noch, das Finden. Eier an Ostern, das kennen wir, ja? Ist schon das neue Gold in den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Eierkauf, aber mir geht es dann immer so, wenn ich eine Verpackung aus dem Regal nehme, dann öffne ich die immer. Ich guck rein. Ich will keine böse Überraschung erleben. Ja, ich gucke mir die Eier einzeln an und schaue, ob die in Ordnung sind oder ob kaputte Eier dabei sind. Wirklich, mache ich. Dann mache ich die Verpackung wieder zu, lege sie in den Einkaufswagen, gehe zur Kasse und da passiert das Gleiche. Ja, die Kassiererin oder der Kassierer öffnet die Verpackung, aber die gucken nicht, ob die Eier kaputt sind, sondern die gucken, ob was versteckt ist da drin. Ja, es könnte ja was Wertvolles mit drin sein. Auch die wollen keine böse Überraschung erleben. Karfreitag und Ostern bieten für mich einige Überraschungen. Und da sind auch böse Überraschungen dabei. Da sind Dinge dabei, mit denen die Jünger nicht gerechnet haben. Und damit meine ich keine Eierpackung. Denn nach der tiefen Trauer über die überraschende Verurteilung und über die grausame Hinrichtung von Jesus geht es mit österlichen Überraschungen weiter. Und das haben wir gerade gehört in dem Text aus Johannes 20. Maria, Johannes und Petrus gehen ans Grab und sie entdecken, dass das Grab offen und leer ist. Der Leichnam ist weg. Was für eine Überraschung. Und erstmal keine fröhliche Überraschung, sondern eine böse Überraschung. Wer hat den Leichnam geklaut? Es kann keiner so richtig verstehen. Zweifel und Unglaube sind da. Denn das Neue ist noch viel zu unsicher, als dass man es verstehen kann. Und dann hat Maria eine persönliche und sehr intensive Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Aus dem anfänglichen Weinen über den Verlust des Leichnams wird auf einmal große Freude. Und sie muss den anderen Jüngern das erzählen. Denn wenn man was Tolles erlebt hat, dann muss man das weitergeben. Wer ein super tolles neues Werkzeug ausprobiert hat, sich gekauft hat, der wird doch beim nächsten Grillfest den anderen erzählen, hört mal, also ich habe da, muss ich euch mal sagen, also wirklich toll, das Gerät. Oder wer einen neuen Lifehack gefunden hat, wie man Konservendosen besonders leicht öffnet, der wird es doch auch den anderen weitergeben. Und so macht es Maria auch. Und da ist mehr als Werkzeug und mehr als Konservendosen öffnen. Sie muss das weitergeben, was sie an Tollem erlebt hat. Und die Resonanz ist bescheiden. Märchenerzählerin, wir glauben dir nicht. Du willst uns wohl veräppeln. So ähnlich lesen wir es im Lukasevangelium. Und schauen wir nicht ins Lukas, sondern ins Johannesevangelium, ergibt sich ein weiteres österliches Prinzip. Und zwar, Moment, ich mache nochmal an aus. Die nächste Folie. Dann müsst ihr von hinten mal helfen. Oh, Entschuldigung, das war eins zu weit. Danke. Empfangen und weitergeben als österliches Prinzip. Sammlung und Sendung. Und dazu geht der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, weiter. Und so lese ich uns den Text aus Johannes 20, aus der neuen Genfer Übersetzung. Es war aber am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Der erste Punkt meiner Predigt heißt, die Sammlung führt in die Tiefe. Es ist Abend geworden, Sonntagabend, später als jetzt. Eine Menge war passiert. Die Jünger sind versammelt, also zumindest 10 von 12. Judas hatte ein tragisches Lebensende erlebt. Und Thomas war, keine Zeit, der war einfach nicht da. Hatte was anderes zu tun. Und so sind die Jünger unter sich. Das Passafest war gerade zu Ende. Sicherheit war jetzt wichtig. Geborgenheit, ein Schutzraum. Das haben sie gesucht. Gerade in diesen verrückten Zeiten. Man weiß ja nicht, was da draußen noch alles an Verrücktem einem passieren wird. Die Jünger haben Angst. Sie haben Angst vor den Juden. Nach der Hinrichtung ihres geliebten Herrn hatten sie nun Angst, dass auch ihnen etwas Schreckliches passieren würde. Und mitten in diese versammelte Angst kommt Jesus hinein. Durch die verschlossene Tür. Mit seinem Auferstehungsleib, der nicht gebunden ist an Raum und Zeit. Er erscheint. Macht er ihnen jetzt Vorwürfe, dass sie ihn in den schwersten Stunden seines Lebens, Karfreitag, allein gelassen haben? Nein. Weist er sie zurecht? Na, kapiert doch jetzt endlich. Ihr habt doch euch schon 3-mal gesagt. Nein. Was sagt Jesus? Shalom. Aramäisch, Hebräisch, ein jüdischer Gruß. Friede sei mit euch. Friede sei mit dir. Mitten in die Angst hinein. Angst, das kennen wir alle. Angst vor der Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Angst vor einer immer größer werdenden Weltwirtschaftskrise. Angst vor dem Wertverlust der Alterssicherung. Angst vor dem Arbeitsplatzverlust im eigenen Betrieb. Angst vielleicht vor dem nächsten Arztbesuch, vor der Klausur, vor dem Gespräch mit den Verwandten an Ostern. Jesus sagt 2-mal in diese Angst hinein, Friede mit euch, Friede mit dir. Und das ist so interessant, denn Jesus sagt das nur in den Auferstehungstexten im Neuen Testament. Friede sei mit euch. Ich habe nachgelesen und recherchiert. Ich habe das nur hier gefunden. Und habe so gedacht, ja, Jesus ist ja nicht der Peace-Bruder, der so Friede mit euch hier Birkenstock bereift durch die Weltgeschichte ging. Das ist nicht Jesus. Er sagt das nur hier. Friede sei mit euch, mitten in die Angst hinein. Denn diese Aussage, Friede sei mit euch, erhalten nun die verstörten Jünger, die nach der größten Krise ihres Lebens aufgerichtet werden müssen. Die größte Krise ihres Lebens, Karfreitag und dann der Samstag. Sie müssen aufgerichtet werden. Warum? Nun, sie haben alles mit Jesus auf eine Karte gesetzt. Sie haben, man könnte sagen, alle Ostereier in einen Korb gelegt. Sie haben nur auf Jesus gewettet. Und dann kam Karfreitag. Alles verloren. Weg. Falsch gelegen. Peinlich. Jetzt gibt's Ärger zu Hause. Und sie sind an dem Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Und ich will sagen, das ist gut so. An dem Tiefpunkt des Lebens anzukommen, ist gut. Denn Tiefpunkte im Leben geben dem Leben einen Tiefgang. Und es kann Neues entstehen. Aber dazu braucht es die Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. So wie wir hier zusammen sind, das ist alles kaputt. Es geht so nicht weiter. Und wir wissen nicht mehr weiter. Jesus, hilf mir, hilf uns. Die versammelten Jünger sind in die Tiefe geführt worden. Die Begegnung mit Jesus gibt jetzt inneren Frieden, mein zweiter Punkt. Aber erstmal sind sie versammelt, die Sammlung untereinander. Und wenn wir als Gemeinde zu einem Gottesdienst zusammenkommen, dann sagen wir auch, wir sind die versammelte Gemeinde. Ein Ort der Sammlung. Und an keinem Ort oder an keiner Veranstaltung unserer Gemeinde kommen so viele Menschen in der Regel zusammen wöchentlich. Auch unterschiedliche Generationen, jung und alt, das macht uns aus als Gemeinde. Und keine Gemeindeveranstaltung ist so mitarbeiterintensiv wie ein Gottesdienst. Das wissen alle, die da mitmachen. Und solch eine Versammlung wie der Gottesdienst ist auch für uns als Gemeinde ein Aushängeschild nach außen. Wir zeigen uns der Öffentlichkeit, keine geschlossenen Türen. Wir zeigen uns auch im Stream. Wir zeigen, wer wir sind, wie wir feiern, was uns wichtig ist. Nicht hinter verschlossenen Türen, verriegelt und verrammelt, sondern mit weit offenen Türen. Hinten steht sogar noch die Tür auf. Ist schön. Denn an diesem Ort, in diesem Moment kann man den Pulsschlag der Gemeinde fühlen und hören. Das ist der Gottesdienst. Hier kann man das pochende Herz sehen und spüren. Die Jünger sind versammelt vor Ort, aber da pulsiert nicht so viel. Sie sind ja voller Unruhe und voller Unfrieden darüber, was alles passiert ist. Und in solch einer Situation braucht man das zu hören: Friede sei mit euch. Kein billiger Friede, kein ungerechter Friede, sondern Mut und Zuversicht. Und dann nach diesem Friedensgruß, da kommt es zu einer intensiven Begegnung mit Jesus. Da heißt es, Vers 20, da zeigte Jesus ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und ich habe so gedacht, das ist fast so, als wenn Jesus seinen Personalausweis zeigt und seine Identität klärt. Schaut, das bin ich. Schaut, guckt genau hin, so bin ich. Und sie erkennen ihn. Zeigt sich Jesus auch in unserem Alltag, in deinem Alltag so, dass du ihn erkennst? Dass du genau weißt, jetzt ist Jesus am Zug, jetzt spürst du ihn. Du weißt, die Situation hat Jesus vorbereitet. Ja, er ist da. Das brauchen wir, ihn erkennen, wie er ist. Vielleicht ist es dieser innere Ruf, lass das. Und dass wir wissen, das sagt Jesus. Vielleicht ist es das, der Hinweis, ruf sie doch mal an. Oder ein Bibelvers, der uns innerlich anspricht, der genau in unsere Situation passt. Die Jünger haben Jesus so im Blick, wie sie ihn zuletzt gesehen und erlebt haben. Da war doch die Einwicklung des Leichnams, das dunkle Grab. Und das ist in ihrem Gedächtnis noch der letzte Blick auf Jesus. Und all das hat ihren Blick aber auf Jesus getrübt. Und nun sehen sie ihn wieder, er lebt. Trotz Wunden und Narben, Jesus lebt. Ich finde es so schön, wie Jesus ihnen entgegenkommt. Er zeigt sich ihnen aus eigenem Antrieb. Es ist kein Märchen, er lebt. Es ist der Beweis seiner Auferstehung, auch seines Sterbens. Seht! Und die Begegnung mit Jesus kann innerlich froh machen, Frieden geben. Am Montagabend hatten wir eine Teamsitzung hier oben in den Räumen unserer Gemeinde und haben angefangen, unsere Gebetswoche, die Woche vor Pfingsten, vorzubereiten. Unser Wunsch war und ist es, dass wir alle und alle, die daran teilnehmen, die sich eintragen für die Gebetszeiten, Jesus ganz intensiv begegnen und erleben. Eine intensive Zeit mit ihm haben. Wie? Empfangen und weitergeben. Und darum geht es auch in der abendlichen Ostergeschichte. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir erhalten die Kraft für seinen Auftrag. Ich habe vorhin gesagt, unsere Gottesdienste sind eine Sammlung. Also nicht nur die finanzielle Sammlung, sondern wir versammeln uns miteinander. Aber sie sind auch eine Sendung, die Gottesdienste. Sammlung und Sendung. Jesus hat seine 12 Jünger gesammelt, um sich gesammelt. Er hat sie geschult, vorbereitet. Er hat ihnen das Reich Gottes vorgelebt und sie dann beauftragt und gesagt, erzählt von dem, was ihr erlebt habt, gebt das weiter. Erzählt von dem Reich Gottes. Wir sammeln uns auch in den Gottesdiensten. Wir versammeln uns an einem Ort. Wir versammeln uns vor der Gegenwart Gottes, auch heute am Ostersonntag. Und dann kommt man so rein, man setzt sich hin, kommt zur Ruhe, lässt sich mitnehmen, ansprechen, begeistern, herausfordern, aufstehen oder sitzen bleiben. Alles dabei. Und dann die Sendung. Das ist wichtig. Denn wir machen keine Gottesdienste, nur dass wir ein besseres Gefühl haben. Das ist auch gut, aber wir werden zugerüstet, vorbereitet, aufgeputscht, in Bewegung gebracht durch unsere Gottesdienste. Vielleicht auch ganz besonders heute an Ostersonntag. Beauftragt, um den Frieden Gottes weiterzugeben. Vielleicht kennt ihr diesen Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Missionar und einem Pastor? Ich gucke in ein paar skeptische Gesichter. Was sagt man in der Regel? Ein Missionar macht die Wilden fromm und ein Pastor macht die Frommen wild. Ja, ist plakativ. Ja? Aber ist doch was dran. Die Frommen wild zu machen, das sind unsere Gottesdienste. Das ist mein Anspruch, die Frommen wild zu machen. Lässt du dich wild machen für Jesus, für seine Botschaft, für die Osterbotschaft der Auferstehung? Damals im Judentum und auch heute sagt man, der Gesandte ist wie der Sendende. Der Gesandte ist wie der Sendende. Das heißt, Gott, der uns sendet, holt uns zu sich. Sagt, ihr seid wertvoll und wichtig. Ihr seid in meinem Auftrag unterwegs. Und wenn die Menschen euch hören, dann hören sie mich. Aber erst nach Ostern kann die Sendung erfolgen. Der Auftrag, die gute Nachricht, das Evangelium, die frohe Botschaft vom auferstandenen Jesus weiterzusagen, das gilt bis heute. Und dann, ich habe so ein bisschen an den Reaktionen gespürt beim Lesen des Bibeltextes, kommt noch was Irritierendes zum Schluss. Vielleicht sitzen manche da und sagen, wann sagt ihr denn was dazu? Vers 22, Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Da steht das griechische Wort emphysau, das heißt anhauchen oder anpusten. Und nur an dieser einzigen Stelle im Neuen Testament steht dieses griechische Wort. Das kommt sonst nirgends vor, nur an dieser einen einzigen Stelle. Das heißt auf der einen Seite, das ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes. Kleines Ostergeschenk, könnte man sagen. Denn wir sind noch vor Pfingsten. Und hier bekommen die Jünger den Heiligen Geist als eine Art Extra-Kraftpackung. Auf der anderen Seite, bitte pustet euch jetzt nicht gegenseitig an oder verlangt im Gebet, Herr, puste mich jetzt an oder so. Nein, das ist nicht die gängige Lehre des Neuen Testaments über den Empfang des Heiligen Geistes. Das muss man einsortieren theologisch. Denn wir sind geschichtlich und theologisch beim Osterereignis. Wir sind noch nicht in Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten. Und wir sind noch nicht in der Lehre der Briefe, dass der Heilige Geist in den Christen wohnt und dass sie sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen können, ausfüllen lassen können. Und das finde ich ist immer so wichtig, auch in der Auslegung der Bibel sauber zu bleiben und daraus jetzt keine Irrlehre zu machen. Ganz wichtig. Vielleicht denkt man auch an Genesis 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Ein Stück weit ist das doch so. Gott erfüllt uns mit Kraft, mit Leben und mit Würde. Und hier in diesem Ereignis am Ostersonntagabend erhalten die Jünger die besondere Kraft. um von dem Auferstehungserlebnis weiterzusagen, Osterpostboten zu sein. Vielleicht brauchst du die Erfüllung mit dem Geist Gottes auch mal ganz besonders für einen Auftrag von Jesus. Lass dich von ihm erfüllen, ausrüsten. Das ist wichtig für unseren Alltag, die wir schon den Heiligen Geist in uns haben. Und dann Vers 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Auch das irritiert vielleicht erst einmal und erinnert an Matthäus 18, Vers 18. Alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Herr Daniel, jetzt sag doch mal, wer kann Sünde vergeben? Ja, nur Gott. Markus 2, Vers 7. Nur Gott kann allein Sünde vergeben. Und vom griechischen Wortlaut ist es immer Gott, der vergibt, niemals wir Menschen. Aber was heißt dann dieser Vers? Was bedeutet er? Wir können anderen die Vergebung der Sünden zusprechen. Auch das ist unser Auftrag. Überraschend vielleicht. Denn wer seine Schuld vor Gott eingesteht, seine Sünde bekennt, dem vergibt Gott. Versprochen. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Und jeder Christ kann jetzt einem anderen, der es ehrlich meint, die Sündenvergebung zusprechen. Im Namen von Jesus Christus kann ich dir zusagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das dürfen wir anderen zusagen. In unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, da pflegen wir das qualifizierte Ehrenamt. Da sind Mitarbeiter geschult im Gottesdienst, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Gemeindeleitung. Und wir alle haben den Auftrag, von Jesus zu erzählen, von unserer Geschichte mit ihm zu berichten, mit anderen zu beten und ihnen die vergebende Kraft von Jesus zuzusprechen. Jesus ist nicht tot geblieben. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Schuld auf sich genommen und getragen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du befreit und hast ewiges Leben. Das dürfen wir anderen zusprechen. Was für ein österliches Prinzip von Empfangen und Weitergeben. Heute an Ostersonntag ging es um das Sammeln und Senden von Christen als Reaktion auf die Auferstehung. Die Sammlung führt in die Tiefe. Die Begegnung mit Jesus gibt inneren Frieden und wir erhalten Kraft für seinen Auftrag. Empfangen und weitergeben als österliches Prinzip. Amen. Nun wollen wir diese Auferstehungskraft auch in den Liedern weiter erleben. Das Musikteam kommt nach vorne und wird uns mit hineinnehmen in die nächsten Lieder.